Morgen, guten Morgen. So viele Steilvorlagen heute Morgen. Steigen wir gleich ein. Also ich hätte die Möglichkeit, die Bibel bietet so viele Möglichkeiten an, über das Leid nachzudenken und zu reden. Da könnte man gleich steil einsteigen und sich das Buch Hiob betrachten, oder man könnte auch eine von den vielen, vielen Leuten aus dem Neuen Testament betrachten, die gelitten haben, die Jesus begegnet ist. Aber ich möchte so das Große und Spektakuläre heute einfach sein lassen. Ich gehe auch nicht auf die philosophische Frage ein, warum gibt es dann überhaupt Leid, wenn Gott gut ist und so weiter. Das ist eine gute Frage und wir werden sie mit Sicherheit auch ein andern Mal betrachten. Aber heute will ich ein bisschen mehr Alltagsleid betrachten. Und ich nehme einen Textabschnitt aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 5. Und wir steigen gleich damit ein. Die ersten 5 Verse. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Glaubens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben, doch nicht nur darüber freuen wir uns, und jetzt kommt es, nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten, und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Die Brille der Dankbarkeit. Ich weiß, dass Dankbarkeit da nicht namentlich aufkommt, aber wenn es darum geht, überhaupt den Gedanken an mich ranzulassen, dass ich mich freuen sollte über die Nöte, über das Leiden, das in meinem Leben kommt, auch mein Alltagsleiden. Und da habe ich Dinge im Sinne wie das, was wir von Sigrun gehört haben, große Wogen im Arbeitsleben oder vielleicht im Beziehungsleben oder im finanziellen Bereich oder im Gesundheitlichen. Also das, was, ich sag mal, im Laufe eines normalen Lebens, das, was irgendwo auf uns zufliegt. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir durchmachen, schreibt Paulus. Nun, das ist ja so eine Sache, ne? Die Briten sind dafür bekannt, dass sie Freude haben an der Schadenfreude. Oder vielleicht besser gesagt, dass sie Freude haben an Schäden von anderen Leuten. Und das stimmt leider ein Stück weit. Es bleibt mir rätselhaft, dass gerade ein Volk, das sich so sehr über Fail-Videos bei YouTube und sonst irgendwelche Missgeschicke so viel Freude daran hat, nicht das eigene Wort für Schadenfreude findet. Und die Briten sagen Schadenfreude. Unglaublich, aber wahr. Tut nicht zur Sache, aber das wollte ich nur loswerden. Das ist ja, das betrachten wir als Kulturbereicherung heute. Ja, wenn wir schon dabei sind, da war ich mit Becky neulich in einem Museum, so ein Museumsladen, und die hatten da tatsächlich auf dem Fußboden, das war so ein Designmuseum, die hatten einen nachgemachten Löwenpelz als Teppich. Und ich wollte mir ein Buch schauen auf der anderen Seite von diesem ausgelegten, nachgemachten Löwenpelzteppich und bin dann worüber Becky sich sehr gefreut hat. Ist Paulus dafür, dass wir einfach Schadenfreude beim Schaden von anderen, über die eigene Nöte und Leiden, natürlich ist das nicht, was er im Sinne hat. Wenn es darum geht, uns zu freuen über die Nöte, wie immer gilt es auf jeden Fall vorher und nachher in diesem Absatz zu schauen, was hat er am Wickel. Das christliche Leben ist keine blauäugige, unreife Lebenswandel, wo man sich freuen sollte über das Leiden, was auf uns zufliegt. Also, wie immer ist der Kontext wichtig und ich möchte drei Begriffe aus dem hervorheben, was wir anfänglich vorgelesen haben. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, was bedeutet das? Das ist ein Rechtsbegriff, kennen wir, bringen wir gleich mit einem solchen Bild in Verbindung. Es geht um die biblische, geistliche Tatsache, dass wir mit Schulden vor Gott stehen, komme würden, wenn sie für uns nicht bezahlt worden wären durch Jesus. Und ich mag sehr gerne das Bild, was Nicky Gumbel auch beim Alpha-Kurs benutzt an dieser Stelle, um diese Rechtsbild zu beleben. Er sagt, stell dir mal einen Richter vor, der nach dem Gesetz demjenigen, der vor ihm steht, der irgendein Verbrechen gebracht hat, nach dem Gesetz, er muss ihn verurteilen. Der hat keine andere Wahl. Er ist schuldig, der ist für schuldig erwiesen worden. Und diese Schuld wird durch ein Bußgeld von 10.000 Euro gelöst. Also erklärt den Richter die Person für schuldig und verhängt ihm ein Bußgeld von 10.000 Euro. Und im gleichen Atemzug holt er aus der Tasche ein Riesenbatzen Bargeld und geht dort zum Official hin, legt das Geld hin und sagt, ich bezahle seine Schuld. Er ist schuldig, aber ich bezahle sein Lösegeld. Und genauso hat Jesus das für uns gemacht. Wir sind schuldig vor Gott. Wir entsprechen nicht seiner Heiligkeit, wir entsprechen nicht seiner Herrlichkeit. Habe ich vor 2 Wochen oder 3 Wochen einiges darüber gesagt. Und Jesus gab sein Leben für uns hin, damit wir gerecht werden können vor Gott. Damit wir unschuldig, wahrhaftig unschuldig vor Gott stehen können, nicht aufgrund dessen, dass wir unsere eigene Bußgeld bezahlt haben, sondern aufgrund dessen, dass eine gekommen ist und aus Gnade uns das Geschenk gemacht hat, der Erlösung von den Konsequenzen unserer Schuld. Unverdient und vollkommen ausreichend vor Gott. So, das ist Paulus Fokus erstmal. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, der Richter und ich. Wir haben Frieden miteinander. Er hat zu mir gesagt, komm, du bist mein Kind geworden. Ich nehme dich zu 100% an. Und durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlagen unseres Lebens ist. So diese Gnade, die kennen wir. Wir sind ihr wahrscheinlich öfters dessen bewusst, wenn es darum geht, um diesen Freispruch vor dem Richter zu erhalten. Aber Paulus hat etwas anderes, etwas Weiteres hier am Wickel. Der sagt, diesen freien Zugang haben wir bekommen. Das ist eine Vergangenheitsform. Und er sagt, mit diesem Geschenk ist dir eine Tür geöffnet worden in diese Gnade hinein. Das ist nicht einfach ein einmaliges Geschehen, sondern du hast jetzt ein Fundament für dein Leben, eine Grundlage für dein Leben. Und das ist selbst die Gnade. Und die gilt es täglich neu und frisch anzuzapfen. Das ist das Fundament, auf dem ich im Alltag gehe. Es ist nicht einfach einmalig zu meiner Errettung, sondern Paulus sagt, das ist jetzt diese Gnade, die ist die Grundlage deines täglichen Lebens. Und im Glauben nehmen wir dieses in Anspruch? Tun wir das? Ist eine berechtigte Frage. Nehmen wir das täglich in Anspruch? Ist uns dessen bewusst, dass wir täglich zu tun haben mit einem Gott, der aus dieser Liebe uns nicht einmalig freigesprochen hat durch Jesus, sondern der sagt, das ist jetzt die Grundlage des Lebens, das ich dir gebe. Und Paulus sagt, das nehmen wir dann in Anspruch. Also diese Rechtsprechung öffnet uns einen Zugang, das ist wie eine Weichenstellung. Ich bin gestern mit der Familie nach Hamburg gefahren mit dem Zug. Das wird ganz wuselig, so wenn man in Richtung Hauptbahnhof fährt. Also die Weichen, die gehen links und rechts und man freut sich, wenn der Zugfahrer weiß zu genau, wo die Reise hinführt. Die Weichen sind für dich gestellt, damit du nicht an einem bestimmten Gleis ankommst, sondern dass du auf die Bahn der Gnade im Alltag dein Leben ausleben kannst. So, das ist das, was da vorkommt. Und jetzt kommt diese Kloppe. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, sondern wir freuen uns auch über die Nöten. Dann sind wir wieder beim Leiden. Ich bitte euch, das euch möglichst nicht vorzustellen, aber ich durfte am letzten Mittwoch zu einer Gesundheitsuntersuchung und habe eine Darmspiegelung über mich ergehen lassen. Bei der Vorbereitung dieses Texts. Nun könnt ihr euch vorstellen, dass ich Mittwochmorgens volle Freude und Hoffnung und Dankbarkeit aus dem Bett rausgesprungen bin, durchtränkt von Glückshormonen, habe mich gefreut auf dem, was auf mich zukommt. Nein, habe ich auch nicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich war jetzt in diesem Jahr zweimal stationär im Krankenhaus, dass ich bei 40 plus Fieber, voll nicht mehr wirklich da, dass ich mich nur darüber gefreut habe. Ich bin gerecht geworden in Christus. Und die Gnade ist die Grundlage meines Lebens. Ich kann euch sagen, in aller Ehrlichkeit, es hat ein paar Tage gedauert, bis mir diese Gedanken wieder bewusst an die Oberfläche waren. Könnt ihr euch vorstellen, also ich habe es ein paar Mal erwähnt, meinen Eltern geht es nicht gut. Mein Vater ist schwer krank jetzt mittlerweile im Ausland. Die Ärzte reden davon, dass er nicht mehr Monate, sondern nur noch Wochen zu leben hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich darüber freue? Nein, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass das ist, was Paulus im Sinne hat. Ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, so ein christliches Grinsen anzuziehen und zu sagen, ja, wir Christen, wir sind dazu berufen, uns zu freuen im Leid. Das glaube ich nicht. Paulus blickt mit seiner Brille nicht direkt auf die Nöte hin und sagt, feiert das Schmerzhafte im Leben. Das glaube ich nicht. Der weiß, Gott ist gut bis in die Tiefe seines Wesens. Es gibt keinen Schatten im Gott. Es gibt nur Licht. Er ist ein Vater, der seine Kinder liebt, sagt uns die Bibel. Er hat uns nicht umsonst einen Geist gesandt, der unter anderem da ist, um zu trösten. Den brauche ich im Moment. Und er hat nicht zuletzt seinen Sohn hingegeben. Jesus ist gekommen, um zu leiden für mich, für uns, auf das Ziel hin, dass Gott mich für gerecht erklären kann. Jesus hat das Kreuz auf sich genommen als Weichenstellung für ein Leben, die Grundlage hat der täglichen Gnade. Das ist das Leiden Gottes für mich aus seiner Liebe heraus. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Das Bild sagt uns was, Christus im Zentrum. Vielleicht nicht die Schatten oder das kalte Wasser, was uns unmittelbar zu Fuß liegt, oder der weiten Fall, vor dem wir möglicherweise stehen. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechte Seite. Das ist die Brille, die Jesus angezogen hat. Das ist eine Brille, die über das Leiden hinausschaut. Es mindert das Leiden nicht, es geht dem Leiden nicht aus dem Weg. Es schaut über das Leiden hinaus auf das, was erreicht wird. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, es gilt etwas zu wissen. Es ist nicht einfach mal freuen uns über die Nöte. Es gilt etwas zu wissen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ich will an dieser Stelle noch ein paar Begriffe auspacken, die uns hoffentlich helfen zu verstehen, was Paulus im Blick hat, wo er das Leiden, wo er die Nöte anspricht. Im Griechischen haben wir mit einem Wort zu tun, beim Leiden, bei dieser Nöte, das heißt Flipsis. Das hat mit einem ausgeübten Druck zu tun oder ein Pressen und wurde benutzt zum Beispiel bei dem Mahlen von Getreide oder bei dem Auspressen von Weintrauben. Also das ist ein alte, Weinpresse oder ein Weinkelter. Also man dreht den Schrauben oben und da wird die Oberfläche auf die Weintrauben raufgedrückt und die werden zerquetscht und es kommt das Gute dabei heraus. Das zweite Wort, was für uns interessant ist, ist dieses Durchhalten. Die Nöte, die sind da. Nicht, weil Gott böse ist, er lässt sie zu, teilweise, weil sie uns helfen. Die helfen uns lernen, das Durchhalten. Und damit haben wir mit einem griechischen Wort zu tun, was, wie man das im Deutschen kennt, das besteht aus zwei Worten oder hat seinen Ursprung in zwei Worten, die zusammengebunden sind. Hupo, das bedeutet unter. Und Meno. Und das hat mit dem Bleiben oder Verweilen oder das dort sein, wo man hingehört, zu tun. Manchmal sogar für den Ort, wo ich zu Hause bin. Und wenn man diese beiden Worte zusammenbringt, so unter dem Bleiben, was drückt und auf mich presst, dann haben wir genau das, was Paulus im Sinne hat. Und er sagt, diese Nöte, die im Alltag sind, vielleicht ist das gesundheitlich, vielleicht geht es um deine Arbeitssituation, vielleicht geht es um die Finanzen oder Beziehungsschwierigkeiten. Das sind Nöten, wenn die da sind, dann sie sind nicht von Gott entstanden, weil er böse ist, aber er lässt sie zu in meinem Leben. Er lässt sie zu in deinem Leben. Und er hat etwas dabei im Sinne. Ich bin bewegt und begeistert davon, dass Gott mich so sehr liebt, dass er nicht bereit ist, mich einfach durch ein problemloses, leidfreies Leben zu gehen, wenn er etwas Besseres für mich hat. Das ist meine festen Überzeugung. dass Gott manche Dinge im Leben, manche sehr schwere Dinge im Leben zulässt, weil er etwas Besseres mit uns im Sinne hat, als ein Leben ohne Nöte, einfach in unsere Gemütlichkeitsbereich, so auf dem Sofa des Lebens zurückgelehnt. Was das ist, was ich gerne hätte. Weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich würde ganz gerne auf dem Sofa meines Lebens bequem bleiben. Und Gott liebt mich ausreichend, dass er sagt, nein, ich möchte, dass du lernst, auch nicht nur, aber auch durch die Nöte in deines Lebens, ich möchte, dass du lernst, über diese Dinge hinauszublicken zu dem, was dich trägt. Ich möchte, dass du lernst, über diese Dinge hinauszublicken, damit du mich siehst, dass du mein Tragen erlebst, dass du meine Liebe dir neu bewusst wirst, dass du meine Liebe neu spürst, dass du das Wirken meines Geistes tröstend in deinem Alltag lebst. Ich möchte nicht, dass du einfach gemütlich auf dem Sofa sitzt. Lukas berichtet in Kapitel 9 seines Evangeliums, wie Jesus sich alle zuwandte und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Muss er vom Sofa des Bequemlichkeits bereit sein, herunterzuhüpfen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das finde ich eine ganz zeitliche Botschaft für unsere Gesellschaft, die ich bin nicht der Einzige, der bemüht ist, es mir möglichst bequem zu machen im Leben. Unsere Gesellschaft ist so stark darauf fixiert und ausgerichtet, bloß kein Leiden, bloß nichts Unbequemes, nur möglichst nur das, was ich gerne will. Und Gott sagt, nicht mein Plan. Ich will dich lieben. Möchte nicht, dass du immer nur das bekommst, was du willst. Ich möchte, dass du meine Liebe kennenlernst. Vier, um genau zu sein, praktische Anmerkungen, praktische Vorschläge zum Schluss, die ich wohl selber sehr nötig habe in dieser Zeit. Die allererste Anmerkung ist schlicht, in diese Wahrheit zu beharren. Gott liebt dich. So sehr, dass er Jesus gegeben hat, damit das rechte Urteil über dein Leben heißt nicht mehr schuldig, konsequente Strafe, sondern das gerechte Urteil über dein Leben heißt frei, entlassen, erlöst. Komm zu mir, du bist mein Kind geworden. Annahme, rechtlicher Adoptionsvertrag. Du bist mein Kind geworden. Gott liebt dich. Da sind wir beim Thema. Danken ausüben in schlechten Zeiten. Ich muss, darf das jetzt in diesen Tagen tun. Ich habe gesagt, also die Situation mit meinen Eltern erfüllt mich mit großer Trauer. Da gehe ich unmittelbar in der nächsten Zeit in eine Verlust hinein, die aber zum Leben gehört. Freue ich mich nicht drüber, aber ich weiß, dass Gott gut ist. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass Gott meine Eltern liebt. Und ich weiß, dass er es gut mit uns meint, auch wenn es mir nicht so passt. Und ich übe das Danken. Und das hilft mir, den Blick zu erheben von dem kalten, beängstlichen, was unmittelbar vor Fuß liegt. Und es hilft mir, den Blick zu erheben zu dem, der mich liebt und seinen Sohn für mich gegeben hat. Danken ist ein ganz wichtiges Werkzeug zum gesunden Leben, mitten im Leid. Und wenn du leidest, üb das Danken. Verordne ich dir hiermit amtlich, pastoral, 3-mal am Tag, 5-mal danken. Oder meinetwegen 5-mal am Tag, 3-mal danken. Die gleiche positive Wirkung. Danken im Leid hilft, den Blick zu erheben auf den, was Jesus verherrlicht. Und das führt zu dieser charakterlichen Bewahrung, die wir nicht Zeit haben, so wirklich auszupacken. Menschen schauen uns an und sie merken, es ist anders. Die gehen anders mit Leid um. Die Methodisten in England, also das ist eine Amtskirche, die aus einer Erweckungsbewegung entstanden ist im 19. Jahrhundert. Man hat denen nachgesagt, die Methodisten, die sterben gut. Und man hat damit gemeint, das sind Leute, die den Tod auf beachtliche Weise akzeptieren. Also es ging nicht um Märtyrertode, aber wo das Leben dann sein Ende fand. So die Methodisten, die waren dafür bekannt, dass sie mit Trauer und mit dem Übergang ins ewige Leben, dass sie sehr gut damit umgegangen sind. Mit Zuversicht und Glaube und Freude. Die haben es verstanden. Die haben Römer 5, diese ersten 5 Verse, verinnerlicht. Und man hat es denen angemerkt. Ihr Charakter wurde dadurch verändert. Die haben Schritte gemacht, ins Christus ähnlich werden. Eine gute Frage in dieser Zeit ist, was kann ich lernen, Gott? Wie gesagt, Böses kommt nicht von Gott, aber der lässt manche Strapazen zu. Und manchmal damit es auch einen Erziehungseffekt in unserem Leben hat. Manchmal, weil wir falsch abgebogen sind. Ich habe das selbst erlebt, dass er eine Zeit lang mir hinterherpfeift, und pfeift mich zurück, manchmal auch durch die Umstände. Also es ist gut, berechtigt, vielleicht mit einer Person deines Vertrauens, im Hauskreis, vielleicht ein Ältester aussuchen, gerne mal zu mir kommen oder zu Stefan und die Frage bewegen, gibt es hier in meinem Leiden etwas, was ich lernen kann, was Gott mir sichtbar werden lassen möchte? Verpasse nicht die Gelegenheit, im Leid etwas zu lernen. Und als letzte Anmerkung, wer es lesen kann, Gottes Gnade reicht für dein Leiden aus. Paulus hat sich beklagt vor Gott. Stachel, Dankeschön. Ein Stachel im Leib, in seiner Seite. Wir wissen leider nicht, was das war. Es wäre zu herrlich zu wissen, was dem Paulus so unerträglich war. Der Schiffbruch erlitten hat und Steinigung und so weiter. Aber es hat ihm etwas so gewürmt vor Gott. Und er schreibt, 3-mal habe ich darum geflehen, dass Gott mir das wegnimmt. Aber ich weiß, er lässt nicht zu, wofür seine Gnade nicht ausreicht. Und Gott weiß, wo unsere Grenzen sind, auch wenn wir jenseits dessen sind, was wir uns selber vorstellen können, ertragen zu müssen. Aber Gottes Gnade reicht aus für das, was er in unserem Leben zulässt, auch wenn es schmerzt, auch wenn es schwierige, vielleicht sogar lange Zeiten des Leidens mit sich bringt. Aber Gott sieht dich, Gott kennt dein Herz, Gott liebt dich, wie wir uns vielleicht nie vorstellen werden. Ich würde gerne mit uns an der Stelle beten. Steh mal gerne mit uns auf. Vater, danke für die Klarheit deines Worts. Danke, dass deine Liebe weit über die Liebe hinausgeht eines Zuckerpapas, der einfach uns verwöhnen will. Danke, dass in deine Liebe, dass du auch unser Leben prägen lässt vom Leiden, von Nöten. Und danke Gott, dass du weißt am allerbesten, wie du diese Dinge zu unserem Besten gebrauchen kannst. Ich möchte dich bitten für alle, die hier heute Morgen den Druck spüren von dem Weinkelten. Ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du Trost schenkst und dass du das Aushalten bewirkst, das Nicht-Ausweichen, das Durchhalten bewirkst, was unsere Charakter prägt, was letztendlich deine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns zu einem Volk machst, das bekannt wird dafür, dass wir nicht einfach mit dummen Grinsen Leiden annehmen, sondern ein Volk, das bekannt wird für ihre authentische, liebevolle, dankende Haltung durch das Leiden hindurchgehen kann, zu deiner Ehre. Ich möchte dich bitten, Gott, dass in deine Gnade, dass du uns auch hilfst zu lernen, was du uns sagen möchtest, auch im Leiden. Geist Gottes, komme und schenke du Trost. Schenke uns Durchhalten. Schenke uns ein Geist, das dich verherrlicht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dieser großartige Gott, der segne dich und der behüte dich und er lässt seine herrliche Angesicht über dir leuchten und er schenkt dir auch im Leiden seinen Frieden. Amen. Amen.